Ja, vor ein paar Wochen, da hatte ich hier nach dem Gottesdienst ein interessantes Gespräch. Und das in den vergangenen Wochen muss ich da immer mal wieder dran denken, an dieses Gespräch. Eine Person hat mich mehr oder weniger im Vorbeigehen so angesprochen, was ich denn jetzt über sie denke. Wenn sie so an mir vorbeiläuft. Und ich so, okay, erstmal mal etwas perplex. Habe ich mir gar keine Gedanken gemacht in dem Moment. Aber wir kamen dann schnell so ein bisschen ins Gespräch, ging natürlich um Kleidungsstile und Unterschiede so zwischen den Generationen, ja, wie man heute sich anzieht, wie man heute rumläuft, ausgefranste Hosen und keine Ahnung, all das, was ich auch aus meiner Jugend kenne, was die alte Generation bei uns angemeckert hat und so, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und es ist ein Thema, das immer wieder in Gemeinden oder auch in Kirchen aufkommt, das oft irgendwie etwas vorbelastet ist. Ja, es gibt immer wieder Gemeinden, die quasi einen Kleidungsstil sogar anfangen vorzuschreiben, sagen, hier, so muss man sich kleiden. Ja, leider kann man tatsächlich sogar den Eindruck gewinnen, dass in manchen Gemeinden oder manchen christlichen Kreisen der Zustand des persönlichen Glaubenslebens anhand der Kleidung abgelesen werden kann. Und ich frage mich manchmal so, wie wir als Gemeinde, als gesamte Gemeinde in solchen Kreisen dann beurteilt werden würden. Bei uns, tatsächlich, seid bitte nicht erschrocken, aber bei uns trägt der Prediger am Sonntag nur selten einen Anzug. Und auch nicht immer trägt er Sakko oder Hemd. Halt euch fest, es soll sogar schon vorgekommen sein, dass hier jemand in Chucks gepredigt hat. Ich sage es nicht wer, ist gerade im Libanon. Ist es noch das wahre Evangelium? Ist es noch das wahre Evangelium, was hier gepredigt wird? Sorry, ich stelle die Frage jetzt ganz bewusst etwas überspitzt. Aber ich selbst, ich habe es auch schon mitbekommen, dass jemand nach seinem Predigtdienst kritisiert wurde, weil er einfach das falsche T-Shirt angehabt hat. Ich finde es total schade. Es macht mich wirklich traurig, wenn es so weit kommt, dass Menschen einem schon nicht mehr zuhören, nur weil man aus ihrer Sicht nicht passend für den Dienst gekleidet war. Und ich bin froh, dass es bei uns hier in der Gemeinde eben nicht so ist, dass wir hier eine große Freiheit, eine Toleranz, sogar eine gewisse Lockerheit einfach haben, was das Ganze angeht. Wir sind völlig unterschiedlich und das sieht man auch, wenn wir hier am Sonntag zusammenkommen. Das ist gut und das ist schön. Manchmal frage ich mich dann aber, wie es dazu kommt, dass das äußere Auftreten so eine große Rolle gerade auch unter Christen spielt. Warum kommt es gerade deswegen immer wieder zu Konflikten zwischen den Generationen? Ich glaube, dass das Thema Ehrfurcht hier eine große Rolle spielt. Denn der Konflikt, er entsteht dadurch, dass wir diesen Wert der Ehrfurcht völlig unterschiedlich füllen. Für den einen ist es ein Ausdruck des Respekts, sich ordentlich und besonders fein zu kleiden. Etwas anzuziehen, was zu besonderen Anlässen gemacht wird. Und damit gehe ich auch am Sonntag zu einem Gottesdienst, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Für einen anderen ist es einfach nicht mehr so. Und keine Sorge, ich möchte jetzt hier heute Morgen gar nicht anfangen, versuchen zu erklären, warum was als Kleidung richtig ist und was falsch. Und nein, es wird keine Liste geben, was wir in Zukunft am Sonntag anziehen dürfen. Ich werde auch nicht die Frage beantworten, ob es in Ordnung ist, am Sonntag den gleichen bequemen Pulli anzuziehen, den ich die ganze Woche im Homeoffice anhatte. Diese Fragen, die darf und die muss jeder für sich ganz individuell beantworten. Aber ich möchte uns heute Morgen einen Abschnitt in der Bibel mit hineinnehmen, der uns zeigt, was Gott wichtig ist. Er ist unser Schöpfer und er weiß, wie wir Menschen denken. Ja, es hilft uns, ihn besser zu verstehen, ihn ein kleines Stück mit unserem begrenzten Verstand zu erfassen. Wir wollen heute Morgen ein Kapitel aus der 2. Chronik miteinander lesen. 2. Chronik, das Kapitel 5. Ich lese das übrigens nach der NEÜ, da nicht erschrecken. Der Übersetzer ist den Weg gegangen, dass er überall im Alten Testament, wo in den anderen deutschen Übersetzungen oft dieses Herr, Herr vorkommt, er einfach den Namen Gottes eingesetzt hat. Also ich werde hier auch mit Jahwe lesen. Er hat es dort eben so gemacht. 2. Chronik 5. Schließlich waren alle Arbeiten für das Haus Jahwes vollendet. Da brachte Salomo die Gaben, die sein Vater David Gott geweiht hatte, in die Schatzkammern des Gotteshauses. Das Silber, das Gold und alle Gegenstände. Dann ließ Salomo die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels nach Jerusalem kommen. Sie sollten die Bundeslade Jahwes aus der Davidsstadt Zion in den Tempel hinaufbringen. Am Laubhüttenfest, das im Oktober stattfindet, versammelten sich alle Männer Israels beim König. In Gegenwart der Ältesten Israels nahmen die Leviten die Lade und trugen sie zum Tempel hinauf. Auch das Zelt der Gottesbegegnung und die heiligen Gegenstände, die im Zelt waren, wurden von den Priestern und Leviten hinaufgebracht. König Salomo und die ganze Gemeinschaft Israels, die sich bei ihm vor der Lade eingefunden hatte, opferten eine unzählbare Menge von Schafen und Rindern. Dann brachten die Priester die Bundeslade Jahwes an ihrem Platz im hintersten Raum des Hauses, dem Höchstheiligen, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim hielten ihre Flügel nämlich über dem Platz der Lade ausgebreitet und überspannten damit die Lade und ihre Tragestangen. Die Stangen, sie waren so lang, dass man ihre Enden vom Heiligtum aus nur sehen konnte, wenn man direkt vor dem hinteren Raum stand. Sonst waren sie vom Heiligtum aus nicht zu sehen. Die Lade befindet sich noch heute dort. In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als Jahwe den Bund mit den Israeliten bei deren Auszug aus Ägypten schloss. Dann zogen die Priester aus dem Heiligtum aus. Alle anwesenden Priester hatten sich geheiligt, unabhängig davon, ob sie Dienst hatten oder nicht. Und alle anwesenden Tempelsänger, die Leviten, Asaf, Heman und Jedutum, mit allen ihren Söhnen und Brüdern waren in feines weißes Leinen gekleidet und standen mit ihren Zimbeln, Harfen und Zittern an der Ostseite des Altars. Neben ihnen standen etwa 120 Priester mit Trompeten. Als die Trompeter und die Sänger einstimmig begannen, Jahwe zu loben und zu preisen, als der gemeinsame Klang von Trompeten, Zimbeln und den anderen Instrumenten beim Lob Jahwes erklang, denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf, da wurde das ganze Haus, das Haus Jahwes, mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hineingehen, um ihren Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Jahwes das Haus Gottes erfüllte. Ja, wir befinden uns hier in der Geschichte Israels an einem ganz besonderen Punkt. Gott hatte seine Wohnung bei seinem Volk bisher in einem Zelt. Zuerst die Stiftshütte, die hatte Mose nach Gottes Plänen anfertigen lassen, als das Volk Israel noch durch die Wüste wanderte. Und jetzt, der Auszug von Ägypten, er war mittlerweile schon über 480 Jahre her. Doch für Gott war noch immer kein fester Tempel gebaut worden. Die Bundeslade, sie befand sich mittlerweile in einem Zelt, das David hatte bauen lassen, in der Davidsstadt, einem Stadtteil von Jerusalem. David hatte diesen Tempel eigentlich bauen wollen, es war sein fester Plan, aber Gott hat es ihm verwehrt und er hatte diese Aufgabe Davids Sohn Salomo gegeben. Salomo hatte diesen Tempel nun bauen und einrichten lassen. Sieben lange Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und alles, es war nur vom Feinsten. Die beiden vorhergehenden Kapitel in Chronik, die beschreiben diesen Tempel und seine ganze Ausstattung sehr genau. Alles, es war vom Feinsten, vom Besten. Der Bau, er war nun abgeschlossen und es war Zeit, dass der Tempel eingeweiht wurde. Aber auch hier sieht man wieder, dass alles nach genauen Plänen durchgeführt wird. Der Tempelbau wurde an sich im November fertiggestellt. Die Einweihung erfolgte aber erst ein ganzes Jahr später im Oktober. Am Laubhüttenfest, also an Erntedank und dem Fest der Erinnerung der Wüstenwanderung. Ein ganzes Jahr wurde gewartet, damit die Einweihung genau an diesem passenden Feiertag passenden Feiertag stattfindet. Das Jahr wurde vermutlich auch zur Vorbereitung genutzt. Schließlich war diese Einweihung ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Volkes Israel. Zum ersten Mal hat Gott ein Haus, in dem er mitten unter seinem Volk lebt. Und entsprechend groß wurde alles gefeiert. Wir lesen auch davon, dass Salomo bereits die Tempelschätze und alles, was sein Vater David und auch er selbst an Gold und Schätzen Gott geweiht hatte, in den Tempel bringen ließ. Aber jetzt kam dieser Tag der Einweihung und wir lesen weiter davon, dass zur Einweihung noch etwas ganz Besonderes getan wurde. Die Bundeslade. Die Bundeslade, sie wurde aus ihrer provisorischen Unterbringung aus dem Zelt in der Stadt Davids in den Tempel gebracht. Die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes symbolisierte, zog in den Tempel ein. Gott zieht in seinen Tempel ein. Was für ein wichtiger Moment. Salomo hat die ganzen Obersten des Volkes dazu eingeladen. Alle, sie kamen zusammen und waren dabei als die Leviten, die einzig legitimen Träger, die Gott dafür, hierfür bestimmt hatte, die Bundeslade aus der Stadt Davids in den neuen Tempel trugen. Doch bevor die Bundeslade an ihren Ort im Tempel gebracht wurde, wurden Opfer dargebracht. Und zwar eine unzählbare Schar von Schafen und Rindern. Wisst ihr, als ich das gelesen habe, da habe ich mir zuerst gedacht, so, was für eine Sauerei. Der baut Salomo 7 Jahre lang einen Tempel und es werden nur die besten Materialien verwendet. Und ich stelle mir diesen Tempelplatz so schön vor, so alles vorbereitet, in hellem Stein, alles genau wunderschön aufgebaut, ganz neu. Die Handwerker, sie haben nochmal alles schön ordentlich durchgekehrt, alles ist perfekt für diesen Tag, alles gut vorbereitet. Und auf einmal kommt Salomo und schlachtet eine unzählbare Schar von Schafen und Rindern. Wow, was für eine Sauerei, wie das ausgesehen hat. Ich vermute mal, das wird man noch sehr lange Zeit gesehen haben. Es muss ausgesehen haben mit dem ganzen Blut. Aber das war die Art, wie man Gott begegnen konnte. Nur mit dem Blut von Tieren. Ohne Blutvergießen war es nicht möglich, vor Gott zu kommen. Salomo und das Volk, es hielt sich daran und sie brachten an diesem Tag eine unglaublich große Menge an Opfertieren. Und dann wurde diese Bundeslade in ihren Raum gebracht. Das Höchstheilige, das Allerheiligste. Der Raum, dieser Raum, der durch einen dicken und schweren Vorhang abgetrennt, er ohne Fenster war, in dem der hohe Priester nur ein einziges Mal im Jahr hineingehen durfte. In diesen Raum brachten die Leviten die Bundeslade an ihren vorbereiteten Platz unter die Flügel der Cherubim. Und dort blieb die Bundeslade für sehr lange Zeit, bis der Tempel dann von den Babyloniern zerstört wurde. In dem Bericht, den wir heute Morgen miteinander gelesen haben, war dieses Ereignis, diese Zerstörung noch in der Zukunft. Deswegen schreibt der Schreiber davon, dass die Bundeslade sich noch an dem Ort befindet. Die Priester und die Leviten, sie verließen dann das Heiligtum. Alle anwesenden Priester, sie hatten sich geheiligt und waren für den Dienst vorbereitet. Unabhängig davon, ob sie überhaupt an diesem Tag routinemäßig zum Dienst eingeteilt worden waren oder nicht. Es war ein riesiger Gottesdienst, der hier zur Einweihung des Tempels gefeiert wurde. Alle waren da und wollten dabei sein, mithelfen, wenn der Tempel Gottes eingeweiht wird. Die Tempelsänger, sie wurden zu diesem Anlass extra neu eingekleidet und hatten feines weißes Leinen an. Und neben den Tempelsängern standen 120 Priester mit Trompeten. Dazu auch noch Zimbeln, Harfen und Zittern. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, was für ein Lärm, ne? Das mal vorstellen, 120 Trompeter, noch Zimbeln und so viele Sänger. Bin froh, dass wir heute andere Musik haben. Und dann lesen wir weiter. Nein, es war gar nicht so dieser chaotische Lärm, wie man vielleicht sich im ersten Moment vorstellt. Die Sänger und Trompeter, sie erklangen einstimmig. In anderen Übersetzungen heißt es, sie klangen wie ein Mann. Es war ein perfektes Zusammenspiel. Es muss echt gewaltig geklungen haben. Denn er ist gütig und seine Güte hört niemals auf, wie aus einem Mund. Und als sie das sangen, da passiert dann etwas Unglaubliches. Eine Wolke erfüllt den Tempel. Die Herrlichkeit Gottes, sie erfüllt diesen Tempel. Gott zieht in seinen Tempel ein. Die Priester, sie müssen den Dienst unterbrechen. Keiner kann mehr in diesen Tempel hinein. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt diesen Tempel. Die nächsten beiden Kapitel, da werden diese Ereignisse von diesem Tag nochmal viel detaillierter beschrieben. Das, was wir jetzt heute Morgen hier miteinander gelesen haben, das war nur wie so eine Zusammenfassung des Ganzen. Und ich würde sagen, jo, eine interessante Begebenheit. Aber was hat das Ganze jetzt mit uns, mit dem Thema Ehrfurcht zu tun, über das wir am Anfang kurz gesprochen haben? Was will uns Gott eigentlich damit sagen, dass er diesen Bericht so in der Bibel hat aufnehmen lassen? Das ist auch eine Frage, die mir bei den Chroniken immer wieder kommt. Denn sie sind sehr detailliert. Sie wiederholen sich auch tatsächlich immer mal wieder. Sie sind manchmal echt mühselig zu lesen, diese ganzen Details. Warum hat es Gott in seinem Wort überhaupt so aufnehmen lassen? Warum lesen wir so einen Bericht am Sonntagmorgen im Gottesdienst? Ich finde, hier wird uns etwas vom Wesen Gottes deutlich. Denn wir lesen hier von vielen, vielen kleinen Details, vielen Ordnungen, vielen Regeln, an die sich gehalten werden muss. Zuerst diese detaillierte Beschreibung des Tempels, die wir jetzt heute Morgen nicht gelesen haben. Die Beschreibung der ganzen Ausstattung in den Kapiteln zuvor. Dann dieser Tag der Einweihung, an dem die Einweihung stattfinden soll. Genau geplant. Das Laubhüttenfest. Das Fest, es wurde 7 Tage gefeiert. Mit der Einweihung zusammen feierte Israel 14 Tage lang die Einweihung des Tempels. Alles war geplant. Man nahm sich die Zeit dafür. Nein, man machte keine schnelle und gehetzte Einweihung. So, wow, der Tempel ist fertig. Lass uns noch schnell, bevor der Winter kommt, großen Gottesdienst und dann ist das Ding eingeweiht. Nein, Zeit. Ein ganzes Jahr warten. Fast ein Jahr Pause. Vorbereitung auf dieses wichtige Ereignis. Damit bekommt diese Einweihung einen ganz anderen Stellenwert. Alles, es war geplant und es war perfekt vorbereitet. Um die Bundeslade dann aus der Stadt Davids zu holen, wurden die Obersten des Volkes eingeladen. Kann man sich vielleicht fast vorstellen wie so ein Spatenstich. Die Obersten, die wichtigsten Personen, die dürfen das machen. Nein, sie durften es nicht machen. Sie durften dabei sein, aber sie durften die Bundeslade nicht anfassen. Sie durften sie nicht tragen. Getragen wurde die Bundeslade, wie von Gott angeordnet, nur von den Leviten. Außer ihnen durfte niemand. Also nur die Leviten, die durften diese Bundeslade auch an langen Stangen tragen. Ansonsten durfte niemand diese Bundeslade berühren. Die Bundeslade, das Symbol der Gegenwart Gottes. Gott hat genau angewiesen, wie mit ihr umzugehen ist. Und Salomo erhält sich daran. Ein weiteres Detail sehen wir dann bei den Opfern. Salomo, die Obersten des Volkes und das Volk selbst, sie freuen sich so sehr, dass sie Opfer in unglaublicher Menge brachten. Später, wenn wir den Detailbericht lesen würden, in Kapitel 6 und 7, da sind die Zahlen dann aufgeführt. Da lesen wir von 22.000 Rindern und 120.000 Schafen, die geopfert wurden. Eine so große Menge, dass sie gar nicht auf diesen Altar passten, der für die Opfer vorgesehen und geheiligt worden war. Da wäre die einfachste Lösung gewesen, okay, passt es hier nicht auf den Altar drauf, egal, machen wir es halt daneben. Nein. So handelte Salomo nicht, er machte das nicht einfach, sondern er ging hin und heiligte einen Teil des Vorhofs als zusätzlichen, als neuen Altar. Und dort wurden die Opfer gebracht. Nicht einfach so in dem Vorhof, sondern es wurde vorher ein neuer Altar geweiht. Und ein weiteres Detail sehen wir dann auch bei den Priestern. Die Priester, sie wurden nur von Priestern versehen, die sich für den Dienst vorbereitet, die sich geheiligt hatten. Und unabhängig davon, ob sie für diesen Tag zum Dienst eingeteilt waren oder nicht, alle anwesenden Priester hatten sich vorbereitet. Alle hatten sich geheiligt. Dazu zählten eben rituelle Waschungen und das Einhalten von Reinheitsgeboten. An diesem großen Tag wurden alle gebraucht. Keiner wollte sich das entgehen lassen. Und trotzdem nahm man sich die Zeit. Sie mussten sich alle erst für den Dienst heiligen und vorbereiten. Und sie durften nicht einfach so mit anfangen, so, hey, komm doch schnell dazu, wir brauchen noch jemand. Nein, alle mussten sich heiligen. Und bei den Sängern sehen wir auch noch ein Detail. Sie waren in feine weiße Leinwand eingekleidet. Sänger und Musiker waren zudem perfekt vorbereitet. Kurzum, es war alles perfekt. Salomo, er war sehr bemüht, sich an alle Vorgaben Gottes zu halten. Und auch die Priester und die Obersten, das Volk, es bemühte sich, um ihren Gott zu gefallen, sich an Gebote zu halten. Das sehen wir hier. Die innere und die äußere Haltung von ihnen, sie stimmt überein. Das Volk, es richtete sich innerlich auf Gott und sie richteten sich damit auch äußerlich auf ihn aus. Und das finde ich so einen spannenden Punkt, dieses Zusammenspiel von innerer und äußerer Haltung. Wir sehen, was hier passiert, als das alles zusammenpasst. Der Lobpreis, er erschallt perfekt, wie aus einem einzigen Mund. Und Gott, er kommt mitten unter sein Volk. Er zieht sichtbar vor dem Volk in seinen Tempel ein. Das muss atemberaubend gewesen sein. Und ich sehe ganz stark hier diese Ehrfurcht, diesen Respekt von Salomo, aber auch von allen anderen, die hier anwesend sind, gegenüber Gott. Sie wollten ihm gehorsam sein und alles perfekt machen, so wie es Gott gefällt. Ihm das Beste geben, was sie hatten. Nicht einfach nur, ja, mal wieder ein Gottesdienst, okay, Einweihung, bisschen was Besonderes, machen wir halt noch irgendwie ein Buffet danach oder so. Aber nein, es ist nicht einfach nur ein Gottesdienst, sondern es ist der Gottesdienst. Sie wollen ihrem Gott nah sein, ihm begegnen und sie bereiten alles perfekt darauf vor. Und an dem Punkt, da stelle ich mir eben die Frage, wie sieht das bei uns heute aus? Wie vorbereitet komme ich? Wie vorbereitet kommen wir zum Gottesdienst? Rechne ich damit, dass mir Gott heute hier begegnen will? Gebe ich ihm auch mein Bestes? Oder ist der Gottesdienst für uns nur noch so eine nette Beschäftigung am Sonntagmorgen? Ja, Pflichttermin, ist ja ganz nett. Wenigstens der Kuchen und die Gemeinschaft danach, die ist wirklich nett. Nein, bitte mich jetzt hier nicht falsch verstehen. Ich bin nicht der Meinung, dass nur der hier sich heute Morgen entsprechend gekleidet hat, auf den Gottesdienst richtig vorbereitet hat. Das meine ich gar nicht. Mir geht es vor allem hier um die innere Haltung. Wie kommen wir zu einem Gottesdienst? Haben wir Ehrfurcht? Haben wir Respekt davor, dem lebendigen Gott zu begegnen? Dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, dem Schöpfer aller Dinge, Alpha und Omega, wie er sich selbst nennt. Bereiten wir uns auf diesen Moment vor oder ist für uns die Begegnung quasi wertlos? Und wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dann sollten wir uns vielleicht auch mal die Frage stellen, wie sich unsere innere Haltung in unserer äußeren Haltung auch widerspiegelt. Und das, ja, das kann völlig unterschiedlich sein. Aber wir sehen gerade auch hier in diesem Abschnitt, wie Gott auch Äußeres regelt, Rituale und Regeln festlegt, Dinge, an die sich Salomo hält. Manches, was im ersten Moment gar nicht so wichtig erscheint. So, hey, warum durfte denn die Bundeslade das kurze Stück nicht einfach, hey, von den Obersten des Volkes, das kriegen die auch hin, lass uns das doch machen. Warum sollten das die einfachen Leviten tun? Warum war das so wichtig, dass sich die Priester reinigten und ihre Gewänder trugen? An so einem Tag bei so viel Arbeit hätten wir auch mal anders machen können, ein bisschen entspannter. Warum durften nur Priester die Opfer bringen oder den Tempel betreten? Und ich glaube, dass all das ganze Regelwerk ein Hinweis unseres Schöpfers ist. Ein Hinweis darauf auch, was uns hilft, unserer inneren Haltung uns immer wieder bewusst zu werden. Uns die eigene innere Haltung auch bewusst zu machen. Weil die Bundeslade von einfachen Leviten getragen wurde, bewahrte es die Obersten davor, sich selbst an diesem Tag in den Vordergrund zu rücken. Bewahrte sie davor, dass sie ihre innere Haltung behalten konnten. Das Reinigen der Priester erinnerte sie selbst immer wieder daran, wie fehlerhaft sie waren. Es bewahrte sie davor, hochmütig zu werden, wenn sie für das einfache, sündige Volk die Opfer darbrachten. Das Betretungsverbot des Tempels verdeutlichte nochmal die Heiligkeit und die Unnahbarkeit Gottes für Sünder. Wisst ihr, ich habe in den letzten Jahren lernen dürfen, dass solche Rituale oder Liturgien vielen Menschen helfen, ihre innere Einstellung immer wieder neu auszurichten. Dass für viele solche äußerlichen Dinge Halt in ihrem Glauben geben. Und ich glaube auch, dass Äußerliches hilft, sich immer wieder an die eigene innere Haltung zu erinnern. Natürlich muss man dabei aufpassen, dass es nicht zu einer hohlen Routine wird, die nichts mehr mit der inneren Haltung an sich zu tun hat. Ein ganz prägnantes Beispiel für mich ist immer die Kopfbedeckung, das Thema der Kopfbedeckung. Mir persönlich zum Beispiel ist es wichtig, dass wenn ich mit Gott rede, ich keine Kopfbedeckung trage. Das ist für mich ein Ausdruck des Respekts. Und ich mache mir dadurch immer wieder bewusst, mit wem ich da eigentlich rede, wenn ich die Mütze zum Beten absetze. Für einen anderen mag das gar nicht so sein. Im Gegenteil, er stört sich vielleicht dann eher daran, wenn man ihn zwingen würde, seine Mütze abzusetzen. Gott nimmt mich doch auch mit Mütze. Ja, klar. Darum geht es ja gar nicht. Es ist für diese Person kein Ausdruck des Respekts oder Nichtrespekts. Das hat einfach nichts mit seiner inneren Haltung zu tun. Aber mir hilft es und deshalb mache ich das auch so. Aber ich verurteile niemanden mehr, der das anders macht. Ein anderes Beispiel. Für den einen ist es wichtig, am Sonntagmorgen die Sonntagsschuhe anzuziehen, das gute Hemd aus dem Schrank zu holen, das Sakko. Einem anderen ist das nicht wichtig. Dem einen hilft es für seine innere Einstellung, einem anderen, er braucht es nicht. Und das ist ja eben auch genau das Gute. Wir haben heute Morgen hier von dieser Tempelweihe gelesen. Und was in dieser Tempelweihe auch so deutlich nochmal wird, ist diese Unnahbarkeit des lebendigen Gottes für Menschen. Das Allerheiligste. Es ist nur ein symbolischer Ort und doch ein Ort, an den keiner einfach so hinkommen kann. Und als die Herrlichkeit Gottes in den Tempel erfüllte, es konnte niemand mehr den Tempel betreten. Ja, wir lesen davon, dass Gott in diesem Tempel mitten unter seinem Volk lebt und doch ist er so unnahbar. Man kann nicht einfach so zu ihm kommen. Niemand kann ihm einfach so begegnen. Es sind viele Opfer notwendig, damit die Priester überhaupt als Vertreter des Volkes ein bisschen näher kommen durften. Aber wir kommen jetzt gerade von Ostern. Wir wissen, dass Gott diese Unnahbarkeit aufgehoben hat. Er hat diesen Vorrang zum Allerheiligsten zerrissen. Der Zugang, er ist frei. Jesus, er hat uns Zugang, hat diesen Zugang zu Gott freigemacht. Wir müssen nicht mehr wie damals uns an unglaublich viele Regeln und Ordnungen halten und diese Ordnungen beachten, um zu Gott kommen zu dürfen. Wir dürfen einfach, so wie wir sind, zu Gott kommen. Ob das morgens ungewaschen im Schlafanzug, können wir zu Gott kommen. Genauso wie später. Am Sonntagmorgen rausgeputzt in unseren Sonntagskleidern. Müde und erschöpft im Krankenhaus. Wir dürfen zu Gott kommen, er ist da. Oder wenn wir uns wirklich bewusst Zeit nehmen, uns für ihn rausputzen. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Und das ist das Gute. Uns ist dieser Druck durch Jesus genommen. Wir sind frei, indem wir zu Gott kommen. Und doch möchte ich uns heute Morgen hier auch mal herausfordern, uns eben diese Frage zu stellen. Wie viel meiner inneren Haltung, meiner Ehrfurcht vor Gott auch durch meine äußerliche Haltung sichtbar wird? Geht nicht darum, um Druck in irgendeine Richtung aufzubauen, sondern darum, weil ich glaube, dass uns das helfen kann, uns unserer Innerhaltung bewusst zu werden. Und du kannst dir das suchen, was zu dir passt.
wie du für dich den Respekt und die Ehrfurcht Gott gegenüber ausdrückst. Ob du vielleicht beim Beten aufstehst oder ob du dich niederkniest. Ob du vor dem Gottesdienst bewusst nochmal die Stille suchst, anstatt schon die ersten Unterhaltungen zu beginnen. Ob du anfängst, ja, Sonntagskleider zu tragen. Jeder ist hier auch unterschiedlich und er darf sich hier auch ganz unterschiedlich ausdrücken. Und es darf sich auch mal ändern. Und wir werden es auch nicht immer einhalten können. Und wir müssen uns hier, das ist das Schöne, wir müssen uns hier auch keinen Druck machen. Wichtig ist vor allem die innere Haltung. Was auch immer es für dich ist, ich glaube, es hilft sich, einem immer wieder bewusst zu werden, vor wem wir hier eigentlich treten. Sich innerlich auf Gott auszurichten, den Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht nur als eine nette Freizeitveranstaltung zu sehen, sondern damit zu rechnen, dass wir hier dem lebendigen Gott begegnen. Ihm mit Ehrfurcht und Respekt entgegenzutreten. Dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, unserem Retter und Erlöser, dem ewigen und einzig wahren Gott. Amen.